SRF 1.
Uhr. Ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF. Bauchoperationen sind oft schwierig und komplex, deshalb sollen sie spezialisierten Spitälern vorbehalten sein. Eine Spitalliste mit Sprengkraft. 742 Kilogramm Abfall produzieren wir in der Schweiz jedes Jahr pro Person. Das ist eindeutig zu viel, findet die OECD. Wo wir in Sachen Umweltverträglichkeit ein ungenügend, wo gute Noten bekommen, das diskutieren wir auch im Tagesgespräch um 1. Und
ich wurde anfangs vielleicht in der Deutschschweiz nicht bekannt, aber dank dem Kaschsäckli hat es sich geändert.
Nationalrat Dominique de Buement, bekannt als Monsieur Plastiksäcklein, ab heute für ein Jahr höchster Schweizer. Ein Porträt. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Für kleine Spitäler ist das eine alarmierende Empfehlung. Komplizierte Bauchoperationen sollen nur noch in wenigen größeren Spitälern ausgeführt werden. Kleine und mittlere Spitäler befürchten nun, leer auszugehen und deutlich weniger zu verdienen. Für ihre Chirurgen würde zudem die Arbeit weniger attraktiv. Warum die Verantwortlichen trotzdem diese Empfehlung abgeben, weiß Andrea Jacki.
Bei komplexen Operationen braucht es Übung. Zum Beispiel, wenn jemand die Speiseröhre herausoperieren lassen muss oder den Enddarm, dann ist es wichtig, dass die Chirurgen den Eingriff häufig machen. Bereits jetzt sind deshalb Eingriffe in 5 Bereichen der komplexen Bauchoperationen nicht in jedem Spital möglich. Wo sie es sind, regeln die Leistungsaufträge mit den Spitälern. Diese laufen nun aus und dabei soll die Zahl der Spitäler mit komplexen Bauchoperationen begrenzt werden, wie das Beschlussorgan der hochspezialisierten Medizin vorschlägt. Dessen Präsident Rolf Wittmer, Glarner Gesundheitsdirektor.
Es gab verschiedene Änderungen in allen Bereichen. Spitäler, welche die Fallzahlen nicht erreicht haben. Ich möchte 2 sehr prominente Beispiele herausheben. Beispiel Universitätsspital Basel und Universitätsspital Genf bei den Speiseröhren.
Die Spitäler haben sich im Vorfeld für einzelne OPs beworben. Im Bereich Operation am Enddarm habe es am meisten Bewerbungen gegeben. Fast 50 Spitäler wollten diese ausführen können. Nur 27 werden den entsprechenden Auftrag kriegen. Zusammenfassend könne man sagen, alle kleineren Spitäler würden leer ausgehen, sagt Rolf Wittmer weiter. Sie hätten die nötigen Fallzahlen von 10 Operationen pro Jahr nicht erreicht. Die Spitäler können die Vorschläge nun prüfen und ihre Meinung dazu äußern. Danach ging die Fachgruppe Hochspezialisierte Medizin in der Expertensitzung und das Beschlussorgan mit den Politikern nochmals über die Bücher. Erst dann fällt der definitive Entscheid. Gegen diesen können die Spitäler allenfalls Beschwerde einreichen beim Bundesverwaltungsgericht. In der Vergangenheit haben bereits einige Spitäler geklagt. Der Urner Regierungsrat und Präsident des Beschlussorganes der hochspezialisierten Medizin, Rolf Wittmer, dazu.
Ich gehe davon aus, dass es auch in diesem Fall oder besonders in der Viszeralchirurgie, die ja in der Vergangenheit sehr umstritten war, dass es hier zu Prozessen kommen wird. Da besteht eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit.
Es wird also noch länger dauern, bis die Listen in der hochspezialisierten Medizin verfertigt sind.
Andrea Jacki. Nun weitere Meldungen des Mittags mit Daniela Püntener.
Die Gewerkschaften haben kurz vor Ende der Lohnverhandlungen ihre Forderungen für das Jahr 2018 wiederholt. Es brauche Lohnerhöhungen von 1,5 bis 2%. Die wirtschaftliche Lage habe sich in den vergangenen Monaten spürbar verbessert. Gleichzeitig sei die Teuerung stärker geworden, heißt es in einer Mitteilung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Die bisher abgeschlossenen Lohnverhandlungen würden den neuen Rahmenbedingungen noch zu wenig Rechnung tragen. Der Streik der Häftlinge im Berner Gefängnis Thurberg ist beendet. Am Morgen seien alle Häftlinge wieder zur Arbeit erschienen, sagte Gefängnisdirektor Thomas Ecker der Nachrichtenagentur SDA. Die Disziplinarmaßnahmen seien aufgehoben worden. Vor 10 Tagen waren 50 Häftlinge in den Streik getreten. Sie hatten einen Begegnungsraum für intime Kontakte, einen höheren Lohn und mehr Essen gefordert. Die Gefängnisleitung auf dem Thorberg kam am Freitag der Forderung nach einem Beziehungszimmer nach. Auf die anderen Forderungen ging die Leitung nicht ein. Der langjährige Konzernchef der Schweizer Privatbank Julius Baer verlässt das Unternehmen. Boris Collardi wechsle per sofort zur Genfer Privatbank Pictet, teilte Julius Baer mit. Die Leitung von Julius Baer übernehme Bernhard Hodler. Hodler ist seit 1998 Mitglied des Führungsteams der Bank. Ob Hodler längerfristig Julius Baer Chef bleibe, prüfe der Verwaltungsrat noch. Papst Franziskus ist in Burma eingetroffen. Es ist die erste Reise eines Oberhaupts der katholischen Kirche in dieses südostasiatische Land. Vorgesehen ist unter anderem ein Treffen mit der faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Burma wird derzeit international kritisiert wegen seiner Politik gegen die muslimische Minderheit der Rohingya. Nach der Präsidentenwahl im zentralamerikanischen Staat Honduras liegt der Oppositionskandidat Salvador Nasralla vorn. Das geht aus ersten offiziellen Ergebnissen des obersten Wahlgerichts hervor. Nasralla komme nach Auszählung der Hälfte aller Stimmen auf etwa 45% der Stimmen, Amtsinhaber Juan Orlando Hernández auf 40%. In der Berner Innenstadt hat am frühen Morgen der traditionsreiche Zibelemerit begonnen. Bis am Nachmittag werden Zehntausende Besucher erwartet. Extrazüge und über 100 Reisecars aus dem In- und Ausland brachten die Besucherinnen und Besucher zu den über 650 Marktständen. In diesem Jahr bieten die Bauern knapp 57 Tonnen Zwiebeln zum Verkauf an. Das seien etwa gleich viele wie im letzten Jahr, teilte die Stadt Bern mit. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es trotz Wolken auch sonnige Abschnitte. In den Alpen scheint meist die Sonne. Morgen ist es meist bewölkt und vor allem am Nachmittag fällt vielerorts Regen oder oberhalb von 600 bis 900 Metern Schnee. Die Temperaturen erreichen mit Südwestwind rund 5 Grad. Im Süden scheint heute ganztags, morgen zeitweise die Sonne bei 10 Grad.
Rückmeldungen sind wichtig. Nur wenn wir wissen, wo wir stehen, was wir können und was nicht, können wir uns verbessern. Das gilt für uns persönlich, es gilt aber auch für unser Land. Insofern haben die Schweizer Behörden den 3. Umweltbericht der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, mit Interesse erwartet. Die Frage, macht die Schweiz genug für die Umwelt? Die Antwort, sie könnte besser sein. Klaus Ammann.
Die Schweiz tue zu wenig für den Artenschutz. Das hat die OECD bereits in ihrem letzten Bericht vor knapp 10 Jahren festgestellt. Nur Slowenien und Ungarn weisen heute noch mehr bedrohte Tier- und Pflanzenarten auf als die Schweiz. Der zuständige stellvertretende Generalsekretär der OECD, Masamichi Kono, stellt zwar gewisse Fortschritte fest, aber
We see a lot of room for improvement, and it is true that in some other OECD countries a lot of effort has been made at the national level. And in Switzerland,
die Schweiz könne sich in vielen Bereichen noch verbessern. Immerhin habe sie nun, was viele andere Länder schon länger hätten, nämlich eine nationale Strategie für die Biodiversität. Der Bundesrat hat sie im September verabschiedet. Nun müsse diese möglichst rasch umgesetzt werden, fordert Masamichi Kono von der OECD. Konkret müsse die Schweiz vor allem die Schutzgebiete wie den Nationalpark, aber auch andere Naturschutzgebiete vergrößern und untereinander verbinden, damit zum Beispiel Amphibien ohne Probleme zu ihren Laichgebieten und wieder zurückwandern könnten. Eine Erklärung für den langsamen Fortschritt beim Schutz der Biodiversität sehen die Experten darin, dass viele Menschen nicht realisieren, wie sich die Artenvielfalt verändert hat. Daniela Pauli, Geschäftsführerin des Forums Biodiversität, das die Erforschung der Artenvielfalt koordiniert.
Einerseits ist natürlich, wir haben viel Natur rundum. Es gibt grüne Wiesen, wir haben Berge. So auf den ersten Blick sieht das nach sehr viel Natur und Biodiversität aus. Und der zweite Punkt ist, dass die Menschen eigentlich vergessen haben, wie reich die Biodiversität einmal war in der Schweiz.
So habe man früher auf jeder Wiese Blumensträuße pflücken können, was heute schwierig geworden sei. Ebenfalls mäßige Noten erteilt die OECD der Schweiz in Sachen Abfall. Rund 750 Kilogramm Abfall pro Kopf fallen in der Schweiz jedes Jahr an. Masamichi Kono räumt ein, dass kaum in einem Land so viel wiederverwertet werde wie in der Schweiz, aber
«We are making a comparison across OECD economies and it is true that in Switzerland you produce more waste.»
Die Schweiz habe es geschafft, in verschiedenen Bereichen zu wachsen, ohne die Umwelt stärker zu belasten. Zum Beispiel sei der Treibhausgasausstoß trotz Wirtschaftswachstum zurückgegangen. Beim alltäglichen Konsum solle eine ähnliche Entkopplung angestrebt werden. Der Bund will die insgesamt 42 Empfehlungen des OECD-Berichts analysieren und nötigenfalls weitere Maßnahmen ergreifen. Er steht gerade im Bereich Artenvielfalt in einem Spannungsfeld zwischen Interessengruppierungen, die keinen Handlungsbedarf sehen, und einer ganzen Allianz von Organisationen, die die neue Strategie Biodiversität und ihren Aktionsplan für viel zu schwach halten.
Klaus Ammann. Welche Lehren die Schweiz aus dem Bericht zieht, das besprechen wir um eins. Gast im Tagesgespräch ist BAFU-Direktor Marc Chardonnan. Und bis dann haben wir noch das für Sie bereit. «Moi aussi», die Debatte um sexuelle Übergriffe, hat die Romandie voll erfasst und weitet sich aus zu einer Diskussion auch über den Islam. Dann der Anschlag auf eine Moschee auf der Sinai-Halbinsel führt vor Augen. Trotz des intensiven Kriegs gegen den Terror bekommt Ägypten die Lage nicht in den Griff. Wir fragen, warum? Und kurz vor eins, die Schweiz, ein Land von Kaffeetrinkern.
Er darf nicht zu bitter sein. Also für mich darf er nicht säuerlich schmecken. Und dann sollte er warm genug sein. Und eigentlich sollte es nach Kaffee schmecken, wenn er kommt.
Der Preis für eine Tasse Kaffee ist hoch. Jetzt will der Cafetierverband dafür sorgen, dass auch die Qualität stimmt. Zuerst zu Dominique de Beaumont. In Freiburg, dort wo er herkommt, kennt ihn jeder. Der CVP-Nationalrat ist ein Vollblutpolitiker, bekannt und beliebt. Heute wird Dominique de Beaumont im Bundeshaus zum Nationalratspräsidenten gewählt. Der Höhepunkt seiner politischen Karriere. Und gleichzeitig ein Trostpflaster, denn Dominique de Beaumont wäre lieber Bundesrat geworden. Nun ist er für ein Jahr höchster Schweizer, Patrick Mühlhauser, mit einem Porträt.
Bonjour. Salut Dominique, bonjour Monsieur le Syndic, tönt es von den Tischen, wenn Dominique de Beaumont das Café du Gotthard in Freiburg betritt. Er ist seit über 10 Jahren nicht mehr Stadtpräsident, aber alle kennen ihn. Er sei eben ein Menschenfreund, sagt er.
Das ist von mir her keine Komödie. Ich liebe die Leute. Für mich ist der Mensch allgemein ein Freund, ein Alliierter, das ist ein Partner.
Und Freunde muss man unterstützen. Unvergessen ist der Moment, als er als Stadtpräsident an vorderster Front zusammen mit den Arbeitern der Bierbrauerei Cardinal gegen deren Schließung kämpfte. Im Schlepptau 10'000 erboste Freiburgerinnen und Freiburger.
Ich habe mich entschieden, also ganz spontan meine Kollegen anzuregen, dass wir den Widerstand, den Kampf also führen könnten.
Das brachte ihm viel Sympathie ein. Die Bierbrauerei Cardinal wurde später aber trotzdem geschlossen. 2003 wechselte der beliebte Stadtpräsident nach Bern in die Bundespolitik als CVP-Nationalrat. Doch in Bern habe niemand auf ihn gewartet.
Man ist ein bisschen König in seiner Erde, auf seinem Gebiet. Aber sobald man in Bern landet, ist man allein. Und man muss wie ein Baum neue Wurzeln wachsen lassen. Es ist ein neues Leben.
Als Welscher wurde Dominique de Beaumont von seinen Deutschschweizer Kollegen kaum wahrgenommen. Bis zu dem Moment mit diesem Geräusch. Das Rascheln eines Gratis-Plastiksackes an der Kasse eines Grossverteilers. Dominique de Beaumont verlangte ein Verbot solcher Plastiksäcke.
Er wurde anfangs vielleicht in der Deutschschweiz nicht bekannt, aber dank dem Raschsäckli hat es sich geändert.
Verboten sind diese Plastiksäcke auch heute nicht, aber viele Grossverteiler verlangen eine Gebühr von 5 Rappen. Dominique de Beaumont nutzte seine Bekanntheit, wurde Präsident des Schweizerischen Tourismusverbandes. Obwohl Freiburg kein wichtiger Tourismuskanton ist und kein Matterhorn hat.
Wir haben unser Matterhorn, wir haben das Molaison. Das ist ein symbolischer Berg für alle Freiburger und Freiburgerinnen.
Der Molaison ist nur 2000 Meter hoch. Doch Dominique de Beaumont wollte politisch höher hinaus. Bundesrat werden, als Nachfolger von Pascal Couchepin. Doch ihm fehlte der Rückhalt in der eigenen Partei. Dominique de Beaumont sei zwar sehr engagiert, aber kein guter Mannschaftsspieler, werfen ihm politische Weggefährten vor. Nun, mit 61 Jahren wird Dominique de Beaumont immerhin höchster Schweizer Nationalratspräsident. Die Krönung seiner politischen Karriere.
Es gibt keine Krönung in der Schweiz. Wir leben in einer Demokratie. Aber das ist eine Anerkennung meiner Fraktion.
Doch wer auf dem Gipfel ist, muss auch wieder runter. In 2 Jahren verlässt Dominique de Beaumont den Nationalrat. Unfreiwillig, wegen einer Amtszeitbeschränkung der Freiburger CVP. Der ehemalige Stadtpräsident strebte eine Verlängerung an. Den Wechsel in den Ständerat schaffte er aber nicht. Seine Partei bevorzugte einen anderen. Und so schweift sein Blick wohl etwas neidisch auf ein Foto hinter ihm im Café du Gotthard in Freiburg. Dort ist der Freiburger Bundesrat Alain Berset zu sehen, der nächste Woche Bundespräsident wird. Ein Foto von Dominique de Beaumont hingegen sucht man vergebens.
Die Gotthard-Wirtschaft muss es wissen, ob sie eventuell noch Platz hätte für ein zusätzliches Foto.
Irgendwie bezeichnend für Dominique de Beaumont, im Volk äußerst beliebt, politisch aber meistens im Schatten anderer.
14 Minuten vor 1. Ob Kühlschränke, Farben oder Lebensmittel, viele Produkte kosten in der Schweiz mehr als in den Läden der Nachbarländer. Deshalb diskutiert der Nationalrat heute Nachmittag, ob Güter aus der EU einfacher eingeführt werden dürfen. Der Vorstoß kommt aus der Wirtschaftskommission des Ständerats, um die hohen Preise in der Schweiz zu senken. Aber auch das hat seinen Preis. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti berichtet.
Die Schweiz ist ein teures Pflaster. Güter sind hierzulande ein Viertel teurer als in der EU, im Schnitt. Bei Nahrungsmitteln beträgt der Preisunterschied mehr als 40%. Ein Teil lässt sich mit dem starken Franken, den hohen Löhnen und teuren Mieten erklären. Doch nicht nur. Auch die vielen sogenannten technischen Handelshemmnisse machten die Schweiz zur Hochpreisinsel, wie Martin Schmid, Präsident der Wirtschaftskommission des Ständerats, sagt.
Wir haben gesehen, dass teilweise diese hohen Preise auch dadurch zustande kommen, weil man nicht Produkte, die im Ausland zugelassen sind, parallel importieren und in der Schweiz vertreiben kann.
Was in der EU getestet und zugelassen ist, darf auch in Schweizer Läden verkauft werden. Cassis de Dijon nennt sich dieses Prinzip. In der Schweiz gilt es seit 2010, im Grundsatz. Doch die Liste der Ausnahmen ist lang. Auf 21 Seiten führt der Bund auf, welche Produkte nicht direkt aus der EU importiert werden dürfen, obwohl sie die Vorschriften der EU erfüllen. Christoph Berita vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO zählt auf, wo für die Schweiz strengere Regeln gelten.
Die Chemikalienprodukte, die Lebensmittel, dort sind insbesondere auch Tierschutzmaßnahmen in der Schweiz strenger als in der EU. Es gibt bei der Luftreinhaltung gewisse Ausnahmen und schließlich in der Energieeffizienz.
Boiler, Waschmaschinen und Kühlschränke etwa können nicht ohne weiteres von der EU in die Schweiz eingeführt werden. FDP-Ständerat Schmid spricht von Protektionismus.
Das ist letztlich der Auftrag auch an den Bundesrat, diesen Ausnahmekatalog zu kürzen, radikal zu kürzen, dass wir eben auch in der Schweiz dann tiefere Preise haben, die nicht dadurch entstehen, weil wir wieder durch inländische Regulierungen Barrieren aufbauen.
Was Schmid unter einer radikalen Kürzung genau versteht, lässt er indes offen. Und auch auf konkrete Produkte, die von der Ausnahmeregelung ausgenommen werden sollen, will er sich nicht festlegen. Der Bundesrat begrüßt den Vorstoß aus der kleinen Kammer. Und auch das SECO ist überzeugt vom Cassis de Dijon-Prinzip, wie Christoph Berita erklärt.
Die letzte Analyse hat gezeigt, dass das Cassis de Dijon eine preissenkende Wirkung hat. Insbesondere begünstigt das Cassis de Dijon-Prinzip den Wettbewerb.
Ob die Schweiz mehr Wettbewerb und tiefere Preise will oder nicht, ist aber letztlich eine politische Frage. In der vorberatenden Wirtschaftskommission der Grossen Kammer wurde die Motion aus dem Ständerat knapp abgelehnt. Kritik am Cassis de Dijon-Prinzip kommt etwa von Vertretern des Umwelt- und Tierschutzes, wo in der Schweiz teils strengere Regeln gelten als in der EU. Auch die Bauern sind skeptisch. Die Schweiz könnte mit minderwertiger Billigware überflutet werden, so die Befürchtungen. Am Nachmittag debattiert der Nationalrat über das umstrittene Cassis de Dijon-Prinzip.
Me too. Unter diesem Hashtag berichten in den sozialen Medien Frauen, Prominente und Nicht-Prominente, über sexuelle Übergriffe. Hierzulande bewegt die Debatte vor allem die Romandie. Fernsehen und Radio haben dem Thema gleich mehrere Sendeabende gewidmet. In den sozialen Medien läuft es heiß. Dabei geht es in der Westschweiz längst nicht mehr um den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein. Im Zentrum der Debatte steht vielmehr der Genfer Intellektuelle Tariq Ramadan, weshalb sich die Diskussion auch nicht allein um das Verhältnis zwischen Männern und Frauen dreht, sondern ebenso um den Islam. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Im französischen Sprachraum ist Tariq Ramadan der einflussreichste muslimische Denker. Der 55-jährige Genfer ist rhetorisch brillant, ein mediengewandter Vertreter eines modernen Islams und aktuell umstrittener denn je. Im Zug der Affäre Weinstein haben sich in Frankreich zwei Frauen gemeldet, die ihm Vergewaltigung vorwerfen. Weitere, weniger weitreichende und anonyme Anschuldigungen folgten in Genf. Seither überschäumt die Diskussion. Der Medienanwalt Nicolas Kapt fragt besorgt, was das eigentlich soll.
Finalement, on cherche quoi? On cherche un tribunal populaire. C'est qu'un tribunal qui n'a pas de légitimité parce qu'il fait pas d'instruction, il n'entend pas de témoins.
Suchten die Leute ein Volksgericht? Es gebe kein legitimes juristisches Verfahren im Netz. Unabhängig davon sind die Meinungen schnell gemacht. Zumal scheinbar weit über Genf hinaus alle schon lange um die angeblichen Affären des Genfer Lehrers Ramadan wussten. In der Fernsehsendung «Infrarouge» stellt der Moderator Alexis Favre fest.
J'ai parlé à 250 personnes pour préparer cette émission, tout le monde savait. Et pourquoi rien n'est sorti?
Er habe mit etwa 250 Personen gesprochen und alle wussten es. Stéphanie Pahu, Linguistin an der Universität Lausanne, sagt, das sei typisch.
De dire je savais, c'est un peu une manière de se défendre d'une forme de complicité. Si on ne dit pas je savais, c'est comme si on avouait une forme de naïveté.
Mit ich wusste es signalisiere man, dass man nicht naiv sei. Ich wusste es sei die Entgegnung auf den Vorwurf einer Komplizenschaft durch Wegschauen. Tatsächlich aber sage man damit genau das Gegenteil.
Donc je pense que le je le savais dit justement l'inverse, à savoir je ne sais pas et je ne sais pas encore maintenant comment m'en sortir dans ce système.
Ich weiß bedeutet ich weiß nicht und vor allem weiß ich noch immer nicht, wie ich aus diesem System rauskomme. Stéphanie Pahu ist Spezialistin für gesellschaftliche Normen. Sie meint, die aktuelle Debatte sei außergewöhnlich intensiv. Heute könne niemand mehr so tun, als ginge uns das nichts an.
Donc je pense qu'on peut plus faire comme si on pouvait vivre sans réfléchir à tout ça et on est obligé de sortir de nos zones de complaisance.
Die Zeit der Nachsichtigkeit sei vorbei, sagt Stéphanie Pahu. Trotzdem will sie keinen gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit sexuellem Missbrauch vorhersagen, weil es nicht nur um Sex gehe, sondern um Machtmissbrauch.
Donc pour moi, ces discriminations, elles sont vraiment fondées sur des abus de pouvoir, mais qui se servent de tous les paramètres de nos identités. Le sexe, l'âge, la classe, le capital.
Das sei nicht einfach eine Diskriminierung von Frauen durch Männer. Und nicht nur Männer seien Profiteure. Die Religion, die Nationalität, die soziale Stellung, alle Elemente unserer Identität seien betroffen. Es gebe eine Überlagerung, bei der versucht werde, ganz andere Rechnungen zu begleichen.
Je pense qu'il y a un étalage aussi très malsain de toutes ces affaires qui permettent à certaines instances politiques ou économiques de régler leurs comptes au passage. Et je ne suis pas sûre que cela puisse servir la cause des personnes qui en ont le plus besoin. Donc il ne faudrait pas que ça tourne au règlement de comptes politiques.
Lautstark melden sich auch Leute zu Wort, die Tariq Ramadan und seine Thesen schon immer abgelehnt hatten. Und manche nutzen die Missbrauchsvorwürfe für eine Generalabrechnung mit dem Islam. Welche politischen Folgen die Debatte haben wird, ist nicht absehbar. Die Analyse von Stéphanie Pahu ist entsprechend ambivalent. Grundsätzlich sei es für die Betroffenen sicher befreiend, wenn sie gehört würden.
Par contre, je pense que de rester dans la dénonciation, c'est pas constructif. Donc mon discours ne consiste pas à protéger les agresseurs, loin de là, mais simplement plutôt à se demander comment on peut agir et puis trouver des solutions.
Aber bei der Denunziation stehen zu bleiben sei nicht hilfreich. Es gehe hier nicht darum, jemanden in Schutz zu nehmen, sagt Stéphanie Pahu. Aber wichtiger als die Beschäftigung mit einzelnen Personen wäre die Suche nach Mitteln, um künftig ähnlichen Machtmissbrauch zu verhindern.
Sascha Buchbinder. Nach dem Anschlag auf eine Moschee auf der Sinai-Halbinsel geht heute in Ägypten die dreitägige Staatstrauer zu Ende. Die Fragen aber, die bleiben.
Wie ist es möglich, dass die ägyptischen Sicherheitskräfte den Konflikt in der Gegend noch immer nicht im Griff haben? Trotz einem bald 5 Jahre dauernden Krieg gegen den Terror, trotz eines Großaufgebots an Spezialeinheiten. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann.
Youssef rückt die Stühle zurecht. Vor dem beigen Sozialwohnungsblock steht ein blauer Polizeiwagen mit aufgesetztem Maschinengewehr. Ganz zu trauen scheinen die ägyptischen Sicherheitskräfte der Lage nicht, auch hier gut 100 Kilometer entfernt von den Wehren im Nordsinai. Die Dschihadisten operieren im Gebiet von Sheikh Suwaid, nahe an der Grenze zum Gazastreifen, über El Arish und neuerdings auch bis nach Bir al-Abd, sagt der Flüchtling. Unser Gespräch fand vor ein paar Wochen statt. Im Rückblick klingt es prophetisch. Bir al-Abd ist der Ort, wo ein bewaffnetes Kommando am letzten Freitag betende Gläubige zu Hunderten tötete. Es gibt keine unabhängigen Beobachter. Das Gebiet ist seit Jahren militärische Sperrzone. Ägyptische Medien, die anders über den Konflikt im Nordsinai berichten, als das Regime vorschreibt, machen sich strafbar. Youssef und Mina und ihre beiden Kinder sind koptische Christen und seit Februar Flüchtlinge. Vermummte Gestalten machten damals Jagd auf Christen. Nach 7 Bluttaten in weniger als 3 Wochen packte die Familie ihre Sachen, viele andere mit ihr. Doch der Extremismus der Dschihadisten trifft genauso Muslime. Der Anschlag auf die sunnitische Sufi-Gemeinde von Bir al-Abd macht es erneut deutlich. Bekannt dazu hat sich niemand. Mehrere militante Gruppen haben sich explizit distanziert, nicht aber jene große Gruppe von Aufständischen, die sich vor 3 Jahren der Dschihadisten-Miliz IS anschloss. Selbst in den Straßen der Hauptstadt El Arish könnten sich die vermummten Extremisten noch immer frei bewegen, sagt Youssef. Erst vor ein paar Tagen sei wieder einer aus dem Auto gezerrt und am helllichten Tag erschossen worden. Wie konnte es so weit kommen? Der Nordsinai ist peripheres Wüstengebiet und Stammesland. Darin vergleichbar den Zonen in Irak und Syrien, in denen sich der IS einnisten konnte. Es gab stets Waffen- und Menschenschmuggel hier an der Grenze zum Gazastreifen, Banditentum. Die Beduinenstämme klagen aber auch seit Jahrzehnten über wirtschaftliche Vernachlässigung und staatliche Repression. Dabei sind die Stämme keine Einheit. Das könnte die Regierung eigentlich zu ihren Gunsten nutzen. Khaled Okasha ist Sicherheitsexperte in Kairo, regimenahe. Der ehemalige Polizeioffizier räumt ein, dass die Hintergründe des Konflikts kompliziert sind. Aber die Regierung habe durchaus ihre Erfolge vorzuweisen. Die Dschihadisten seien heute schwächer als vor 3 Jahren. Und gerade aus dieser Schwäche heraus würden sie mehr zu Anschlägen greifen. Einen Wendepunkt sieht Okasha im Jahr 2015. Damals versuchten die Dschihadisten, das Städtchen Sheikh Suwaid vollständig zu übernehmen. Die Armee antwortete mit schwerem Gerät und sie habe den Terroristen damals eine nachhaltige Niederlage zugefügt. Regimekritische Sinai-Experten sehen das gleiche Ereignis eher als Illustration für das Versagen dieser Armee. Sie beschieße mit Artillerie und aus der Luft Wohngebiete, operiere mit Kollektivstrafen, zerstöre Häuser, kappe die Infrastruktur, stelle ganze Sippen unter Generalverdacht, was die Wut eher noch schüre, so die Kritik. Die Ereignisse von Sheikh Suwaid hätten auch gezeigt, wie wenig in diesem Krieg gegen den Terror wendige Spezialeinheiten zum Einsatz kämen, wie sehr die Armee noch immer auf konventionelle Kräfte setze. Außerdem, wie wenig Wirkung die militärische Aufklärung habe, obwohl selbst der israelische Geheimdienst die Ägypter mit präzisen Informationen über die Grenze hinweg versorge. Angesprochen auf das Vorgehen der Armee bleiben die Flüchtlinge von Ismailia wortkarg. Auch die Soldaten und Polizisten selbst seien direkt im Visier der Extremisten, sagt Mina Nur. Sie möchte eigentlich zurück nach El Arish. Dort hat die Familie ihr Geschäft, ihre ganze Existenz zurückgelassen. Aber sie sieht nicht, wie das angesichts der Zustände bald wieder möglich wäre. Youssef, ihr Mann, will nur noch weg, weit weg, irgendwo ins Ausland, wo er sich bessere Perspektiven für seine Familie erhofft.
Wie viele Tassen Kaffee trinken Sie pro Tag? 1, 2, 3? Keine? Wenn Sie bei 3 zustimmend genickt haben, dann liegen Sie im Schweizer Durchschnitt. Die Schweiz ist eine Nation von Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinkern. Nur in Deutschland und Norwegen wird noch mehr Kaffee konsumiert. Der Kaffeegenuss hierzulande hat seinen Preis. Für einen Kaffeecreme zahlt man im Restaurant im Schnitt fast 4,25 Franken. Und nicht immer ist das Gebotene diesen stolzen Preis wert. Der Branchenverband Cafetier Suisse gelobt Besserung. Christoph Brunner.
Kein Kaffee ist in der Schweiz so beliebt wie der Kaffeecreme. Sogar der amerikanische Kaffeehausriese Starbucks musste bei seinem Markteintritt in der Schweiz extra einen Kaffeecreme auf seine Menükarte nehmen. Und die Schweizerinnen und Schweizer haben eine genaue Vorstellung, wie ihr Kaffee-Crème schmecken soll, wie eine Straßenumfrage in Zürich zeigt.
Er darf nicht zu bitter sein. Ich glaube, das kommt oft auf die Kaffeemischung an und es kommt auch auf die Maschinen an, die es haben.
Und dann sollte er warm genug sein, nicht so lauwarme Brühe. Und eigentlich sollte es nach Kaffee schmecken, wenn er kommt.
In der Stadt Zürich ist der Kaffee-Crème so teuer wie sonst nirgends. Bis zu 5,50 Franken bezahlt man hier für eine Tasse. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme aber nicht immer.
Manchmal ist er teuer, weil es vielleicht an einem schönen Ort ist oder so und der Kaffee ist schlecht.
Wir sagen dann mal über die, wir gehen heim und Kaffee trinken, ist günstiger.
Denn mittlerweile können sich die Leute auch daheim einen hochwertigen Kaffee zubereiten, sagt Hans-Peter Oetli vom Branchenverband Café de Suisse.
Insbesondere mit den Kapselanbietern wurde die Kaffeequalität Anforderung auf ein Niveau gesetzt, das der Gastronom heute übertreffen muss. Er muss also eine bessere Qualität anbieten, um seinen Kaffee noch verkaufen zu können.
Deshalb hat Café de Suisse Qualitätsempfehlungen herausgegeben. Welche Bohnenqualität braucht es für einen guten Kaffee-Crème? Welche Kaffeemenge? Welche Brühtemperatur? Außerdem lanciert der Verband erstmals eine spezielle Ausbildung zum Kaffeesommelier.
Es ist geplant, dass wir im nächsten Jahr 2018 unseren ersten Kurs durchführen, um ihn auszutesten. Wir arbeiten hauptsächlich mit der Röstergilde zusammen. Und unser Interesse ist natürlich auch, dass das dann zum Standardprogramm von Schulen wird.
Eine Tasse Kaffee kostet viel in der Schweiz. Mit der Ausbildung zum Kaffeesommelier will die Branche dafür sorgen, dass die Konsumenten dafür wenigstens einen wirklich guten Kaffee bekommen.
Es ist eins vorbei, gleich auf SRF 1 und 4. Die Schweizerinnen und Schweizer sind zwar Spitze im Recyceln, aber wir sind auch Spitzenreiter bei der Abfallproduktion. Wir reden darüber im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen. Heute mit Daniela Püntener.
Kleinere Spitäler sollen künftig keine komplizierten Bauchoperationen mehr durchführen. Dies hat das Beschlussorgan der hochspezialisierten Medizin entschieden. Viele kleine Spitäler würden zu wenig häufig solche Operationen durchführen, begründete die zuständige Behörde den Entscheid. Die Gewerkschaften haben kurz vor Ende der Lohnverhandlungen ihre Forderungen für das Jahr 2018 wiederholt. Es brauche Lohnerhöhungen von 1,5 bis 2%. Die wirtschaftliche Lage habe sich in den vergangenen Monaten spürbar verbessert. Gleichzeitig sei die Teuerung stärker geworden, teilte der Schweizerische Gewerkschaftsbund mit. Der Streik der Häftlinge im Berner Gefängnis Thorberg ist beendet. Am Morgen seien alle Häftlinge wieder zur Arbeit erschienen, sagte Gefängnisdirektor Thomas Ecker. Die Disziplinarmaßnahmen seien aufgehoben worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.